ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Gamze Kubaschik in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dein Vater wurde vom rechtsextremen Terrornetzwerk NSU ermordet. Das ist bald 20 Jahre her. Du kämpfst für Gerechtigkeit und gegen das Vergessen. Was gibt dir die Stärke?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich kriege die Stärke von meiner Familie, meiner Mutter und meinen zwei Geschwistern, die mich unterstützen, die jetzt nicht persönlich in Öffentlichkeit sind, aber die mir immer die Kraft geben und den Halt geben, weiterzumachen. Mir aber auch wichtig ist, dass mein Vater nicht in Vergessenheit gerät, dass der NSU und sein Verbrechen nicht in Vergessenheit gerät, dass die Menschen wissen sollten, was passiert ist in unserem Land. Mir gibt aber auch Kraft von den anderen Betroffenen, wie zum Beispiel Betroffene aus Hanau, Halle, mit denen wir im guten Kontakt sind und im Austausch sind und gemeinsam politische Bildungsarbeiten auch machen oder uns stärken, indem wir Gedenkveranstaltungen gemeinsam organisieren, Reden halten in unseren Gedenkveranstaltungen. Und das sind alles, was mir Kraft gibt.
Ja, du bist da unglaublich aktiv. Wenn wir nochmal zurückgehen, es war April 2006, als dein Vater in seinem Kiosk in Dortmund erschossen wurde. Wie wach ist die Erinnerung daran?
Ja, ich war damals anfangs 20, selber noch Schülerin, habe das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung besucht und wie üblich an jedem Wochentag bin ich von der Schule aus zum Kiosk gefahren, wo ich dann auch meinen Vater abgelöst habe und der hat währenddessen Einkäufe erledigt oder sich um die Rechnung gekümmert. Und an diesem Dienstag war ich auch in der Schule und bin dann direkt ins Kiosk gefahren. Und und dann fing der Albtraum eigentlich für meine Familie und für mich an. Es war so, dass ich dann vor dem Kiosk stand. Die Menschen, die da sich versammelt haben, haben geschrien, sowas wie, oh nein, da ist die Tochter. Und ich habe dann eigentlich in diesem Moment erst realisiert, dass es um uns geht. Und dann kam schon der erste Polizist, der mich gewarnt hat, was ich da suche und warum ich denn an der Absperrung vorbei möchte. Und und dann habe ich gesagt, ich bin die Tochter von dem Besitzer. Und so musste ich dann zum Polizeiauto. Und ja, die haben mich erstmal beruhigt, indem die gesagt haben, dass zum einen mein Vater in dem Kiosk ist, dass es ihm aber gut geht. Und dann hieß es, dass er verletzt ist. Und mein Vater hatte 2002 einen Schlaganfall. Und ist es besonders schwer immer für ihn gewesen, auch mit dem Sprechen. Und ich habe dann auch gesagt, ich muss zu meinem Vater, vielleicht muss ich übersetzen oder er braucht meine Hilfe.
Ja.
Und die beiden Polizisten, die im Auto saßen mit mir, die haben gesagt, ich soll mich beruhigen, dass mein Vater das alles gut macht, aber dass er halt verletzt ist. Und kurze Zeit später kam dann ein älterer Polizist und gab mir dann die Nachricht, dass mein Vater tot wäre.
Du hast dich entschieden, mit Simja Simsek, auch ihr Vater wurde vom NSU ermordet, gemeinsam ein Buch zu machen. Der Titel, Unser Schmerz ist unsere Kraft. Gibt es manchmal auch Tage, wo die Kraft einfach nicht da ist?
Die gibt es tatsächlich. Es ist für mich natürlich nicht leicht, immer über das Thema zu sprechen. Ich meine, das gehört zu meiner Identität und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an meinen Vater denken kann. Er ist immer da und immer die Frage stellen muss, die noch offen sind. Das heißt, einer dieser Fragen, die mich tagtäglich beschäftigen, sind, hätte man den Mord an meinen Vater verhindern können? Da gibt es auch schon Tage, wo ich meine vier Wände nicht verlassen möchte.
Ja, das glaube ich. Und es gab ja Verdächtigungen innerhalb eurer Familie. Eure Mütter wurden verdächtigt, die Ehemänner umgebracht zu haben. Dann hieß es, die Väter seien Drogenhändler, hätten Verbindungen zur türkischen Mafia. All das wurde unterstellt. Nichts davon stimmte. Plus der Schmerz um den verlorenen Vater. Das prasselte alles auf euch als Familie ein. Wie seid ihr damit umgegangen?
Es war schlimm. Also bis zu der sogenannten Selbstenttarnung war das für meine Familie und für mich sehr, sehr schlimm. Es war die schlimmste Zeit, die ich hatte. Nach dem Mord an meinem Vater habe ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern auch die Ehre verloren. Die Ehre meines Vaters, die Ehre meiner Familie. Es hat sofort danach angefangen, dass Also wir haben meinen Vater in der Türkei beerdigt und wir haben von dem allem, was hier bzw. in Dortmund passiert ist, nichts mitbekommen. Als wir dann zurückkamen, haben wir das erlebt von den Menschen, von unseren Nachbarn, die uns dann erzählt haben, dass sie mit einem Foto von meinem Vater bei den Nachbarn waren und gesagt haben, kennen Sie den Mann? Haben Sie etwas beobachtet? Haben Sie beobachtet, dass er Drogen an Jugendliche verkauft hat? Und das hat sich natürlich rumgesprochen, dass die Menschen daran geglaubt haben, dass sie gesagt haben, okay, man wird ja nicht einfach so ermordet. Und wenn die Polizei sagt, er war kriminell und hat Drogen verkauft, dann muss es ja stimmen. Und so fingen die ganzen Gerüchte eigentlich an.
Wer hat zu euch gehalten in dieser schweren Zeit?
Ganz wenige Leute. Also das waren auch teilweise ganz gute Freunde von meinem Vater, auch in der Verwandtschaft, die dann auch an diesen Gerüchten geglaubt haben. Ich hatte zum Glück meine beste Freundin, die zu mir gehalten hat und immer für mich da war. Aber ich habe nach dem Mord an meinen Vater ganz viele gute Freundschaften verloren. Und genauso meine Mutter auch und meine beiden Geschwister auch.
Es gab ja auch zudem noch ganz lange eine falsche Fährte, weil es eine ermittelnde Beamtin gab und die hatte wohl ein Ohrstäbchen benutzt und da war die DNA dran. Plus all diese Verdächtigungen in eurer Familie, hat das in irgendeiner Form deinen Blick auf Menschen verändert?
Ich habe einfach den Vertrauen verloren. Es war für mich ganz schlimm. Also uns wurde etwas unterstellt und ich konnte es einfach nicht beweisen. Ich habe zwar keine Sekunde daran geglaubt, dass diese Gerüchte an meinen Vater stimmen können, aber ich konnte es einfach nicht beweisen und das war schlimm für mich.
Du engagierst dich seit Jahren im Kampf gegen Rassismus und für eine Zukunft ohne Ausgrenzung. Und mit deinem Buch gehst du zum Beispiel ins Stuttgarter Literaturhaus, dort sind dann Schulklassen und kommst ins Gespräch mit den Menschen. Was wollen denn die Menschen als erstes von dir wissen?
Naja, ich mache politische Bildungsarbeit schon seit jetzt fast 5 Jahren und in meiner politischen Bildungsarbeit gehe ich in den Schulen. Dort spreche ich über den Mord an meinem Vater, über den Verbrechen des NSU und den falschen Beschuldigungen gegenüber meiner Familie und mir. Und ich muss zum einen sagen, es ist mir sehr, sehr wichtig. Ich sage den Schülern, ich weiß, ihr wart noch nicht geboren, als mein Vater ermordet wurde, aber ihr habt das Recht zu erfahren, was in unserem Land passiert ist und ich sage ihnen auch, ich mache es auch, weil ich nicht möchte, dass mein Vater vergessen wird und nicht, weil ich nicht möchte, dass die Taten vergessen werden. Ich kann sagen, es war ein sehr, sehr schwieriger Schritt für mich, gerade auch, dass die Entscheidung zu treffen, dass ich mit Jugendlichen spreche. Wie nehmen sie es auf? Natürlich ist der NSU-Komplex kein leichtes Thema. Das ist mir immer wieder bewusst. Ich kann aber heute sagen, dass ich stolz darauf bin, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich immer wieder von den Lehrkräften höre, sie haben die Klassen noch nie so leise erlebt. Und vor allem, ich merke von den Schülern, dass sie nach den Gesprächen kommen und fragen, was können wir tun? Wie können wir uns organisieren? Und gerade in den Gedenkveranstaltungen meines Vaters an den Todestagen sehe ich diese Jugendlichen. Die stehen da und wollen gemeinsam an diesem Tag an meinen Vater gedenken. Und das freut mich sehr.
Ja, du strahlst eine unglaubliche Ruhe und Kraft aus und du spürst dann, dass deine Arbeit, deine politische Bildungsarbeit auch etwas bringt.
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit ganz tolle, viele Menschen erlebt habe, mit denen ich gesprochen habe. Das gibt mir auch wiederum Kraft, das weiterzumachen. Es gibt mir aber auch Kraft, andere Betroffene zu sehen, die nicht leise sind, die auch in die Öffentlichkeit gehen und über ihren Schicksal sprechen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vor allem auch deswegen, weil wir gehören zu den Familien, die jahrelang alleine gelassen wurden. Wir hatten keine Initiativen, die uns unterstützt haben. Anlaufstellen, wo wir hingehen konnten, um uns Hilfe zu suchen. Ich war Anfang 20, habe meine Ausbildung abgebrochen. Gäbe es damals diese Anlaufstellen, vielleicht hätte ich meine Ausbildung machen können. Und das sind auch so Sachen, die begleiten mich. Ja. Es tut mir einfach so weh, dass ich nicht meine Ausbildung machen konnte und dass mir nicht geholfen wurde.
Ihr habt euch entschlossen, Semir Şimşek, ebenfalls eine Betroffene, deren Vater vom NSU ermordet wurde, und du, ein Buch zu schreiben. Wie fiel diese Entscheidung?
Ja, also mit Semir bin ich seit 2006 nach dem Mord an meinem Vater im guten Austausch. Wir haben uns in Kassel kennengelernt bei der Demonstration, was die Familie Yozgat mitorganisiert hat. Ja, wir haben ganz viele Gespräche geführt. Ich habe ihr immer wieder erzählt, wie die Schulgespräche waren. Und eigentlich kam, glaube ich, bei uns diese Entscheidung da, wo ich zu ihr gesagt habe, wir müssen gemeinsam ein Buch schreiben. Also das gemeinsame Buch hatten wir schon länger, den Wunsch danach, aber es hat etwas länger gedauert. Und so kam das eigentlich, dass wir gesagt haben, es muss in den Schulen. Und was können wir machen?
Das ist berührend und schockierend gleichermaßen zu lesen. Wie war das für euch, das zu schreiben?
Es hat uns sehr viel Kraft und Zeit gekostet. Es war nicht leicht. Wir haben 3 Jahre für das Buch gebraucht. Es waren gemeinsame Gespräche, Einzelgespräche, auch mit der Mitautorin Christine Werner. Es war sehr emotional. Für mich auch sehr schwer teilweise zurück in die Zeit zu gehen und darüber zu sprechen. Aber es umso wichtiger war das für mich, dass die Jugendlichen, wenn sie es lesen, das so fühlen, wie wir uns damals als Jugendliche gefühlt haben.
Gamze Kubaschik bei uns in SWR1 Leute. Du hast ein Buch über die NSU-Morde geschrieben, zusammen mit deiner Freundin und Schicksalsgenossin Semija Simsek. Auch ihr Vater wurde vom NSU ermordet, 6 Jahre zuvor. Und ein paar Tage vor dem Mord an deinem Vater, da hatte dein Vater einen Käufer für den Kiosk gefunden. Es sollte ja im Grunde so ein neuer Abschnitt beginnen. Was war da eigentlich alles geplant?
Eigentlich war der Kiosk, also wir haben den Kiosk übernommen, es war halt spontan. Mein Vater hat 2002 einen Schlaganfall bekommen und durch die Erkrankung konnte er nicht mehr zurück in seinen Beruf.
Ja, was war er eigentlich?
Er hat zuletzt als Lieferant gearbeitet bei einer Dönerproduktion, was seinem Freund gehört hat. Mhm. Und und durfte dann halt nicht mehr als zwei Kilo nach seiner Erkrankung tragen.
Ja, das schwere Tragen, was man als Lieferant
genau.
sonst machen muss.
Ja. Und da durfte er halt nicht mehr zurück. Und er hat immer geklagt, ich will wieder arbeiten. Und mir geht's gut. Und das, was die Ärzte sagen, das stimmt nicht. Die sind bekloppt, mir geht's wieder gut. Ja. Und das war halt dieses, was kann er machen? Er hat keine Ausbildung. Und das war jetzt das Einzige, was er noch machen kann. Vor allem, es waren halt nur schwierige Arbeiten, die er hätte noch machen können. Und das war halt nicht erlaubt. Plötzlich haben wir das Angebot mit dem Kiosk bekommen. Das ging von heute auf morgen. Meine Eltern haben unterschrieben und dann waren wir Kioskbesitzer und wir haben das als Familie geführt. Und dann war aber die Zeit, dass mein Vater gesagt hat, mir fehlt einfach die Zeit mit meinen Kindern. Also es war schon bei uns sehr, sehr wichtig, dass wir zusammen gegessen haben. Und das gab es dann nicht mehr. Also wir konnten entweder, es hat immer einer gefehlt.
Einer musste immer im Kiosk sein,
genau.
Wahrscheinlich. Ne?
Ja. Und das war halt so Sachen, wo was mein Vater gesagt hat, okay, ich möchte den Kiosk jetzt abgeben, gucke, was ich dann noch machen kann.
Und dann passierte dieser schreckliche Mord an deinem Vater. Die Polizei hat in der Sonderkommission mit bis zu 160 Beamten in mehreren Bundesländern ermittelt. Dennoch, es gab ja auch 6 Jahre nach dem ersten NSU-Mord immer noch keine Antworten auf die wichtigsten Fragen. Und die Polizei hat dann etwas immer ausgeschlossen, ein Thema, welches?
Ja, ich kann sagen, dass alle Familien, und das weiß ich, nachdem wir die Akten gesehen haben und auch den guten Kontakt mit den anderen Familien hatten, dass alle Familien der Mordopfer gesagt haben bei der Polizei, es können Nazis gewesen sein oder es sind Menschen, die Fremden hassen. Und das wurde nie ernst genommen. Und genauso war das bei meiner Mutter auch so. Ich war dabei an diesem Tag und ich kann mich sehr gut erinnern. Sie sagte, waren das vielleicht die Nazis, die meinen Mann umgebracht haben? Und da hat der Polizist gesagt, Frau Kubaschik, beruhigen Sie sich, das ist nicht so. Und wenn es so wäre, dann hätten die Nazis ein Bekennerzeichen dagelassen. Das ist üblich so. Und das war dann sofort ausgeschlossen.
Da hat sich die Polizei verlassen, dass es üblicherweise Bekennerschreiben gab. Die gab es in diesem Fall nicht.
Die gab es nicht. Und trotzdem hat man uns nicht ernst genommen. Aber für uns war klar, wie genauso für die anderen Familien auch, es müssen Nazis gewesen sein.
Es gab auch viele Fehler innerhalb der Ermittlungen dann. Für dich begann dann ein Weg in die Medien. Dann hat Stern TV plötzlich angerufen. Wie war das?
Das war für mich natürlich sehr, sehr schwer. Das war auch sofort, also kurz vor, nach dem Mord an meinem Vater. Ich hatte den Kontakt zu Semija. Wir wurden beide angefragt. Eigentlich war Semija diejenige, die mich dazu motiviert hat. Also für mich war das so, ich mache das nicht, ich traue mich nicht, bin auch gerade nicht in der Lage. Und Semija hat gesagt, komm, wir unterstützen uns beide gemeinsam. Wir gehen da raus und wir gehen in die Öffentlichkeit. Und das war, glaube ich, auch der erste große Schritt in die Öffentlichkeit für uns beide.
Warum war das für euch ein Anker und ein Weg, die Öffentlichkeit zu wählen?
Weil wir einfach keine andere Wahl hatten. Wir konnten, das war die einzige Möglichkeit, diese Möglichkeit, die war wirklich sehr gering bei uns. Man hat uns ja nicht gehört. Also es gab, wir mussten teilweise, meine Mutter hat mal daran gebettelt, dass jemand zu ihr nach Hause kommt und einen Artikel darüber schreibt. Sie wollte einfach ihre Stimme zeigen. Und das war halt so für mich für uns die einzige Möglichkeit, den Menschen zu sagen, wir sind nicht die Täter. Unsere Väter waren nicht kriminell. Die waren keine Drogenverkäufer oder sonst was man so in den Medien immer gelesen hat. Wir haben uns natürlich diese große Unterstützung von der Gesellschaft gehofft, natürlich. Ne? Es war für uns immer schwer, in der Öffentlichkeit zu sprechen, aber die gab es nicht.
Was passierte nach der Ausstrahlung?
Also die Menschen haben sich das angeguckt und es gab auch natürlich Rückmeldungen, aber es hat sich nichts geändert. Also die Medien haben trotzdem weiterhin von Dönermorden gesprochen, von Kriminellen gesprochen, von Mafia gesprochen und das blieb dann hängen bei den Menschen.
Ihr seid auf die Straße gegangen, wir haben gerade schon gehört, ihr habt den Weg in die Öffentlichkeit gewählt, zusammen mit Semja Simsek. Es gab eine Schweigeminute beispielsweise auch. Worauf habt ihr aufmerksam gemacht?
Für uns waren die Demonstrationen sehr schwer. Also die erste Demonstration in Kassel, da hat die Familie das mitorganisiert, die Familie Josgat, und hat uns dazu eingeladen. Kurz davor wurde mein Vater ermordet. Ich wusste nicht, was ich da mache. Das war für mich, ich will einen Film. Ja. Und die zweite Demonstration haben wir gemacht in Dortmund, weil meine Mutter einfach keinen Ausweg mehr gefunden hat. Die Situation meiner Familie wurde schlimmer. Meine Mutter hat gesagt, meine Kinder leiden darunter. Der Zweitgeborene von uns, der hatte plötzlich sehr starke Probleme in der Schule. Es ging so weit bis zu Klassenkonferenzen. Ich wurde auf der Straße beschimpft und eine Frau sagte zu mir, das werde ich niemals vergessen. Ich soll genauso verrecken wie die Kinder, die mein Vater mit den Drogen vergiftet hat. Meine Mutter wurde jedes Mal angesprochen. Sie konnte nicht in Ruhe einkaufen gehen. Und immer diese Gerüchte, die hinter uns flogen. Man wechselte die Straßenseite, wenn man uns gesehen hat. Und das waren so Punkte, wo meine Mutter gesagt hat, ich muss jetzt was tun. Und hat dann auch Unterstützung erhofft. Sie war in verschiedenen Vereinen, wo sie die Türen abgeklappert hat und gesagt, ich möchte eine Demonstration machen. Könnt ihr mir dabei hilflich sein? Keiner hat uns geholfen. Und am Ende haben wir eigenhändig Schilder und Plakate gemacht. Ich habe mit meiner Freundin Flyers verteilt. Und dann gab es diese Demonstration in Dortmund. Die Hoffnung sehr groß, dass wir gehört werden und unterstützt werden. Aber die Enttäuschung danach wieder, dass wir nicht gehört wurden und auch nicht unterstützt wurden.
Und das ging sehr lange Zeit so. Es ist sehr bedrückend zu lesen, wie ihr das beschreibt, was das mit eurer Familie gemacht habt. Auch eine Situation, die du da beschreibst, wie deine Mutter dann im Schlafzimmer reagiert hat.
Ja, das ist eine Begegnung, die ich niemals vergessen werde. Es war sehr, sehr schlimm. Also meine Mutter hat das nicht mehr verkraftet, sodass sie dann auch die Möbel auseinandergenommen hat. Das war schon, ja, für mich sehr, sehr traurig als Tochter, wenn ich, also für mich, ich kann meine Mutter verstehen, aber in dem Moment war das für mich sehr, sehr emotional. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Das Bett, woran mein Vater geschlafen hat, ist ja nicht mehr da.
Das hat sie vor Trauer dann zertrümmert?
Das hat sie vor Trauer zertrümmert, ja.
Als Ventil. Und ihr seid dann als Familie in die Heimat deines Vaters, in den Heimatort. Wie war diese Reise?
Ja, mein Vater war erst ein paar Tage bei der Obduktion und dann durften wir ihn abholen. Ja, sind dann in die Türkei geflogen, wo wir dann meinen Vater beerdigt haben, in dem Dorf, wo er geboren ist. Ich habe so wenig Erinnerungen. Ich weiß nur, dass wir angekommen sind und ich habe im Auto diese Schreie gehört. Ich habe dann vom Auto aus nach draußen geguckt und gesehen, wie meine Großmutter geschrien hat. Und es waren ganz viele Menschen da, Verwandtschaft, die das gehört haben. Als ich dann rausgehen sollte aus dem Auto, habe ich dann sofort die Blicke gesehen. Und dann sagten sie mir alle auf Türkisch, was ist passiert, was ist mit deinem Vater? Und dann gab es da wohl ein Gerücht, daran kann ich mich erinnern, dass sie gesagt haben, ich war dabei, als mein Vater ermordet wurde. Und das war für mich, ich konnte das nicht verstehen. Es war einfach nur schrecklich. Es war einfach nur schrecklich, weil ich auch nicht so richtig mich verabschieden konnte von meinem Vater. Es war einfach ganz viele Menschen da. Jeder hat geschrien, jeder hat was anderes gesagt. Und ja.
Gab es einen Moment dann für dich, wo du dann auf dieser Beerdigung mit deinem Vater sein konntest?
Ja, wir haben die Beerdigung gemeinsam mit der ganzen Familie und Verwandtschaft, und das waren ganz viele Menschen da, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da waren, gemacht. Und ich habe mich relativ zurückgehalten, weiß ich noch. Und an dem Abend bin ich dann noch mal zum Grab gegangen. Es war für mich dann, ja, dann war ich alleine.
Am 11. November 2011 war das, da hast du erfahren, wer die Mörder deines Vaters waren. Wie hast du davon erfahren?
Ja, ich war zu Hause. Meine Freundin hat mich angerufen und hat mir lauter Fragen gestellt. Und irgendwann war das so komisch für mich und gesagt, was ist denn los mit dir? Dann sagt sie zu mir, Kamsi, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll, aber es wird so viel über deinen Vater im Fernsehen berichtet. Guck dir das mal bitte an. Und dann habe ich aufgelegt und habe den Fernseher angemacht und sehe das Erste. Ich sehe Bilder von meinem Vater, von den anderen Mordopfern, und dann höre ich, wer die Mörder meines Vaters sind. Und das war für mich, ich konnte das gar nicht fassen. Also das war für mich, was passiert denn jetzt? Dann höre ich von einem Raubüberfall an einer Bank, und ich konnte das nicht verstehen. Was haben die Morde mit einem Raubüberfall zu tun? Und das war schon für mich, ich muss sagen, an dem Tag, dass ich gefühlt habe, dass ich eine Last mit mir getragen habe, all die Jahre, und an diesem Tag mich auch aufrichten konnte. Ich muss sagen, auch erleichtert darüber war, dass es endlich soweit ist und dass wir endlich wissen, wer die Täter waren.
Das, was ihr schon immer vermutet hattet, dass es Neonazis waren, die eure Väter ermordet hatten, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und die Komplizin Beate Zschäpe. Und schon vor Beginn der Mordserie hatte die Polizei die drei ja im Visier. Die finanzierten ihr Leben mit den Bank- oder Raubüberfällen. Du hast es gerade angesprochen. Ihr wurdet dann ja von den Journalisten regelrecht belagert. Wie war das dann?
Das war sehr schlimm für uns. Also es ist plötzlich etwas zu erfahren und gerade auch nicht zu wissen, was passiert gerade. Die Polizei, die jahrelang da war und uns befragt hat, die teilweise auch zu uns nach Hause gekommen sind, die wir haben praktisch mit den Kaffee und Kuchen getrunken, während wir diese Befragung gemacht haben, war plötzlich nicht mehr da. Wir wussten nicht, was passiert jetzt. Und ich muss sagen, wir hatten auch Angst davor. Wir wurden überrumpelt und es ging so weit, dass wir nach 2 oder 3 Tagen, oder meine Mutter kam dann ins Zimmer und sagte, das geht nicht mehr so weiter. Wir können noch nicht mal rausgehen. Und haben dann morgens um 3 Uhr die Wohnung verlassen und sind zur Verwandtschaft in der Nähe gegangen, wo wir dann auch mehrere Tage übernachtet haben.
Erstmal raus.
Ja. Erstmal raus, genau.
Ja, wie sah das vor eurer Haustür aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es waren ganz viele Menschen da. Menschen, die was berichten wollten. Und dann gab es, wenn sie nicht da waren, haben wir natürlich den Kasten aufgemacht. Und dann gab es da ganz viele Briefe von denen und so Karten, Visitkarten. Und alle wollten was von uns, aber wir waren selber überfordert. Wir wussten nicht, was passiert, ob das richtig ist oder falsch ist, was wir gesehen haben. Und eigentlich haben wir darauf gewartet, dass die Polizei zu uns kommt und uns erstmal aufklärt, und das ist nicht passiert. Und ich meine, man ist dann auch nicht sofort in der Lage, irgendwie rauszugehen und sagen, ja, ich spreche jetzt mal für die Medien.
Wann gab es denn den Moment, dass die Polizei erklärt hat, dass sie in eine falsche Richtung ermittelt hatten, dass sie eure Väter unter Verdacht hatten, der Verdacht sich aber überhaupt nicht bestätigt hat, dass eure Väter eine weiße Weste hatten?
Die gab es gar nicht. Also wir haben nach der sogenannten Selbstenttarnung nichts mehr von der Polizei gehört. Das heißt, die haben sich, glaube ich, nach einer Woche oder so bei uns gemeldet. Und die waren auch vor unserer Tür, aber das Gespräch war relativ kurz. Meine Mutter hat gesagt, sie sind zu spät, sie können wieder gehen. Und dann haben wir sie nicht mehr gesehen. Die waren nicht mehr da. Wir haben auch keine Entschuldigung von der Polizei bekommen. Das heißt, war der eine Polizist beim Gericht in München, der musste dann oder sollte aussagen. Und zuletzt hat der Richter gefragt, wie haben Sie denn Mehmet Kubeşik kennengelernt von den all den Befragungen? Und dann sagt er, ja, er hatte eine weiße Weste. Und das war für mich schrecklich, das zu hören. Natürlich finde ich das schön, wenn ein Polizist da sitzt und sagt, er war Dein Vater war sauber, der hatte keine Schuld und das war ein guter Mensch. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich meine, du bist doch mitverantwortlich dafür, dass wir all die Jahre so kriminalisiert wurden, dass wir uns rechtfertigen mussten, dass die Menschen über uns so schlecht geredet haben. Und dann sitzt er da und sagt, ja, er war ein guter Mensch. Das konnte ich nicht verstehen.
Nachdem bekannt wurde, dass es den nationalsozialistischen Untergrund gibt, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe als Komplizien für die Morde verantwortlich sind. Wie hast du das erlebt? Wie hat dann die Politik darauf reagiert? Was kam davon bei euch an?
Ja, das Erste war, dass wir von unserer damaligen Bundeskanzlerin eingeladen wurden. Es gab eine offizielle Gedenkveranstaltung und die war sehr besonders für mich. Also der Tag war sehr besonders. Ich habe dort die anderen Familien kennengelernt, die damals Angst hatten, mit uns zu sprechen. Also der Kontakt zwischen Familie Jolska, Cimczyk und Kubaschik, die war seit 2006 da, aber die anderen Familien wollten halt mit uns nicht sprechen. Die haben gesagt, wir haben Angst, wir haben abgeschlossen, wir wollen nichts damit zu tun haben. Und an diesem Tag haben wir die anderen Familien kennengelernt und die Betroffenen aus der Kolbstraße mit dem Nagelbombenanschlag. Ich muss aber auch sagen, dass die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel sich Zeit genommen hat. Sie hat mit uns Familien einzeln persönlich gesprochen und ich hatte das Gefühl, sie meint es ernst und das ist ihr wichtig, was sie sagt. Und dann hat sie vor ganz Deutschland, also nicht nur vor uns Familienangehörigen, sondern vor ganz Deutschland gesprochen, indem sie gesagt hat, dass wir Aufklärung bekommen und dass sie alles dafür tut, dass in unserem Land sowas nie wieder passiert. Und ich meine, ich sitze da und denke mir, okay, wenn eine Person, die unserem Land mitregiert oder regiert, sowas sagt, dann glaube ich daran und bin eigentlich mit dieser Hoffnung zum Prozess gegangen. Natürlich hat man in dieser Zeit ganz viele Gespräche mit verschiedenen Politikern, verschiedenen Parteien gehabt und alle immer gesagt haben, es ist denen wichtig und sie werden alles dafür tun. Und am Ende wird man doch in Stich gelassen. Heute kann ich sagen, es gibt nur zwei, drei Politiker, die wirklich sich dafür einsetzen.
Du musstest dann erfahren, dass dann während des Prozesses Akten vernichtet wurden, dass Beweise vernichtet wurden. Wie war das, das zu erfahren?
Immer wieder ein Schlag ins Gesicht. Ich konnte das nicht verstehen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wichtige Dokumente, die beweisen können, sind einfach so verschreddert worden. Dann sucht oder ruft die Verantwortliche zum Prozess, die beim Verfassungsschutz arbeitet und sagt und fragt, wie kann das passieren? Ja, ich hatte nichts zu tun an dem Tag. Ich habe angefangen, einfach die Akten zu verschreddern. Und das war für mich so, das kann doch nicht sein. Und das hat man so einfach hingenommen. Und das über Jahre. Ich kann sagen, der Prozess hat die Wahrheit verweigert. Und das über Jahre. Und alle Familien haben gesagt, relativ früh, wir werden in diesem Prozess keine Gerechtigkeit bekommen und haben sich verabschiedet. Die waren nicht mehr da. Meine Mutter hat auch nicht mehr an die Gerechtigkeit geglaubt. Aber sie hat gesagt, Gamse, wir fahren weiterhin dahin, einfach nur um zu zeigen, dass wir nicht aufgeben.
Jetzt im November begann ein Prozess gegen eine mutmaßliche Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe, Gamze Kubaschik bei uns in SWRs Leute. Wie ist das für dich als Betroffene? Kann es für dich irgendwann einen Abschluss geben?
Solange wir keine Gerechtigkeit bekommen und es keine Aufklärung gibt, gibt es auch keinen Schlussstrich für mich. Nun ja, jetzt gibt es den Gericht in Dresden für Susanne Emminger. Das sind gemischte Gefühle, würde ich sagen. Die Hoffnung ist natürlich da, dass es zu weiteren Aufklärungen kommt. Aber die Enttäuschung ist natürlich groß. Es gab genug Beweise, schon damals im NSU-Prozess in München. Die wurden aber verweigert und das verstehe ich nicht.
Ja, es ist einer der größten Prozesse in der deutschen Geschichte. 15 Untersuchungsausschüsse hat es gegeben. Du hast gerade erzählt, du und deine Mama, ihr seid immer wieder auch zu den Prozessen hin, zu den Prozesstagen. Und dir war es wichtig, Beate Zschäpe ins Gesicht, in die Augen zu schauen. Wie war das?
Ja, zum Schluss hatten wir die Familien Gelegenheit, unsere Protokolle zu halten. Und ich habe echt darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte. Und dann bin ich zum Beschluss gekommen, dass ich gesagt habe, ich halte ein Protokoll, möchte aber alle einzelnen Angeklagten ansprechen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich einfach noch diese Hoffnung hatte, dass einer von denen spricht und die Wahrheit sagt. Und die Hoffnung habe ich bis heute noch. Aber das hat sich bis jetzt noch nicht, also das habe ich nicht gesehen. Ich fand es einfach nur erschreckend von den Angeklagten, die jetzt meinen, die wollen zum Aussteigerprogramm oder sind in einem Aussteigerprogramm, die aber in all den Jahren kein Wort gegeben haben, keinen Blick, nichts oder gar nichts dazu beigetragen haben, dass wir Aufklärung bekommen, alle Familien. Das finde ich eigentlich schrecklich und das ist sehr enttäuschend für mich. Und dass man das so hinnimmt, dass Täter einfach mal so zum Aussteigerprogramm können. Und das kann ich nicht verstehen.
Es ist auszuhören, du wirst weiter kämpfen. Wie wird dein Kampf weiter aussehen?
Ich möchte nicht, dass mein Vater vergessen wird und dafür werde ich alles tun. Es ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich werde weiterkämpfen, ich werde weiterhin diese Gespräche machen, gerade auch mit den Jugendlichen, ihnen immer wieder sagen, dass es immer noch kommen kann, dass jeder von uns betroffen werden kann und das ist wichtig für mich. Ich möchte einfach, dass gerade die Jugendlichen die Wahrheit wissen, um alles mitgestalten zu können. Ich möchte Gerechtigkeit für meinen Vater, für die Familien, für alle anderen Mordopfer. Ich möchte Aufklärung und ich möchte Konsequenzen.
Jetzt nehmen leider sowohl rechtsextreme Straftaten, die nehmen am meisten zu, als auch linksextreme Straftaten nehmen zu. Wie blickst du da in die Zukunft?
Naja, wir leben jetzt auch gerade in einer Zeit, wo der rechte Druck und Hass immer größer wird, in den Parlamenten, in den Köpfen. Aber es ist für mich auch immer wieder zu sagen, dass wir uns nicht spalten lassen sollen. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen laut werden und wir müssen dagegen stehen. Und das ist wichtig.
Was gibt dir Kraft, weiterhin in Deutschland, in Dortmund zu sein? Semiha Şimşek ist in die Türkei gezogen. Du bist weiter in deiner Heimatstadt.
Ich weiß nicht, ob mir da irgendwie irgendwas Kraft gibt. Deutschland ist einfach meine Heimat und Dortmund ist mein Zuhause. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich dazu gehöre. Für mich war das selbstverständlich, dass ich dazu gehöre. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich arbeite in diesem Land. Ich habe Kinder auf die Welt gebracht in diesem Land. Und für mich, also ich habe mich nie hinterfragt, ob ich dazu gehöre oder ob ich möchte, dass ich mal in einem anderen Land leben möchte. Ja, dieses Land hat mich geprägt, Dortmund hat mich auch geprägt. Aber es ist meine Heimat und daran wird sich nichts ändern.
Dann herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Gamze Kubaschik.
Ja, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.